Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig.
Die da oben haben es versaut, haben irgendeine Biowaffe ausprobiert und sind schiefgegangen.
Weg mit diesem System, weg mit dieser BRD, weg mit diesem Verbrecherpakt. Wir wollen unseren Kaiser zurück.
Ja, dann gehe ich halt wirklich heucht aufs Militär, egal ob russisch, egal ob amerikanisch, heucht aufs Militär. Bis diese neue Ordnung da ist, wird auch oberster Befehlshaber Putin hier bleiben.
UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Warum wisst ihr davon nichts?
Hallo, ihr hört Kabale, eine Sendereihe über Verschwörungsnarrative und Faschismus. In der dritten Staffel, Panik, geht es um Antifeminismus, Eugenik und den Hass auf alles Queere. In der Sendung spreche ich mit Juliette Schnabel von der Berliner VVN BDA. Ein nackter Mann steht auf einer Erhöhung aus Stein, die einem rudimentären Altar gleicht, und breitet die Arme aus, als wolle er den Himmel umarmen. Seine Genitalien sind dabei nicht zu sehen, da sie von einer Art Sonnenbank verdeckt werden, deren Licht den Schritt des Mannes in einem hellen Orange erleuchtet. Im Kampf um die letzten weißen Spermien bestrahlt er seine Hoden mit Rotlicht. Diese und andere pseudowissenschaftliche Lösungen für das Gespenst der sinkenden Testosteronlevel, welches Maskulinistinnen und AntifeministInnen seit Jahren umtreibt, sind Teil der Dokumentation vom Ex-Fox News-Moderator Tucker Carlson namens Tucker Carlson's Originals End of Men. Die Ranch, auf der Carlson diesen Haufen gemeißelter Männer mit glitzernden, steinharten Brustmuskeln filmte, gehörte laut dem Magazin Rolling Stone Alex Jones. Er ist Gründer des rechten Netzwerkes Infowars und seit Jahrzehnten Verbreiter von Verschwörungsnarrativen. Vor der Kamera mit dabei Robert Kennedy Jr., der als jahrelanger Impfgegner auch bei der Querdenken-Demo am 29. August in Berlin auftrat, also am Tag des Reichstagssturms. Außerdem Mike Czernowicz, Pizzagate-Verbreiter, Manosphären-Aktivist und bekennendes Mitglied der alternativen Rechten, sowie Dan Lyman, der online das Austauschnarrativ verbreitet und nebenbei behauptet, dass Ehefrauen von demokratischen Politikern allesamt heimliche Transfrauen seien. Aber glaubt Carlson wirklich an Rotlichttherapie für die Errettung der Hoden? Bei näheren Nachfragen weicht er aus. Doch wenn er nicht wirklich daran glaubt, warum dann diese Bilder, die schon im vorveröffentlichten Trailer auftauchen und ihn zum Gespött der Leute machten, weil sie wiederum laut dem Rolling Stone extrem beunruhigend, aber manchmal auch ungewollt komisch sind. Die Lächerlichkeit der Hodenbräuner und Roheitrinker ist der übliche Trick der Chanboards, auf denen alles unernst und todernst zugleich ist. À la, wie können wir Nazis sein, wenn wir neben den Hakenkreuzen gleichzeitig Bilder von Fröschen mit Clownsperücken posten? So verschiebt die alternative Rechte seit Jahren die Grenzen des Sagbaren und wird erfolgreich vom Mainstream ignoriert, denn niemand will sich mit diesem Unsinn die Finger schmutzig machen. Aber der Spruch? Harte Zeiten schaffen starke Männer schaffen gute Zeiten schaffen schwache Männer und schwache Männer schaffen harte Zeiten. Der ist für Carlson viel relevanter als alle Lifestyle- und Ernährungsratschläge. Immer wieder wird das Publikum mit einer Bilderflut und daumendick aufgetragener Orchestermusik konfrontiert, mit Körperhorror, der uns ekeln und gleichzeitig ängstigen soll. Brustoperationen, fette Menschen, weinende Männer, sich schminkende Männer, Männer in Frauenkleidern und dazwischen Bilder von Müllkippen, sterbenden Fischen, Atomwaffenexplosionen, migrantische Menschenmassen und kämpfenden Höhlenmenschen. Es geht Carlson nicht mehr nur um die angebliche Ausrottung der sogenannten weißen Rasse, die er schon seit Jahren mit dem Verbreiten des rassistischen Austauschnarrativs beschwört. Die Männlichkeitskrise, die Carlson prognostiziert, macht nicht nur das wertvolle Sperma weißer Männer kaputt, sondern betrifft alle, denn End of Men heißt im Englischen eben nicht nur das Ende der Männer, sondern auch das Ende der Menschheit. Die Schlussmontage, in der von starken Männern die Rede ist, die wieder Ordnung schaffen, zeigt zunächst Bilder von halbautomatischen Schusswaffen, wie sie zum Beispiel die Boogaloo Boys gerne tragen. Und danach sehen wir einen Videoausschnitt vom 25. August 2020 aus Kenosha in Wisconsin, in dem der damals 17-jährige Kyle Rittenhouse schwer bewaffnet dem Aufruf der Boogaloo Boys folgte und eine antirassistische Demo aufmischte, dabei zwei Demonstranten erschoss und einen weiteren verletzte. Die Botschaft ist klar. Die Lösung gegen den Zerfall der Zivilisation und das Ende der Menschheit ist nicht Rotlicht für Hoden oder das Trinken roher Eier, das ist nur Camouflage. Tucker Carlsons wirkliche Lösung ist die gewaltsame Ausmerzung der Schwachen, der Fetten, der Unmännlichen, der Nicht-Weißen und aller politischen GegnerInnen, die sich ihm in den Weg stellen. Carlson ist ja, was Verschwörungsnarrative angeht, nicht unbekannt. Neben dem Austauschnarrativ hat er auch immer viel über Masken und Impfungen gejammert. In der bekannten Kombination mit »Ich stell ja nur Fragen«. Er wiederholt nach wie vor die »Big Lie«, also die große Lüge, dass Trump in Wirklichkeit 2020 die Wahl gewonnen hat, aber auch ukrainische Biolabore und andere wilde Geschichten sind Teil seines Repertoires.
Aber er ist ja viel anerkannter als zum Beispiel jemand wie Alex Jones, der immer so mit knallrotem Kopf in die Kamera brüllt, dass das vergiftete Wasser die Frösche schwul macht und so, um dann damit Vitaminpillen und besonders männliches, feuchtes Klopapier zu verticken, ne? Also dabei sind seine Punkte zum Beispiel in End of Men sind ja nicht weniger krude. Das heißt, es geht auch um diese schleichende Vergiftung, hinter der irgendwelche bösen Mächte stehen. Und genau wie bei Jones sind seine Lösungen nicht etwa sowas wie Umweltschutz oder mehr Kontrollen in der Lebensmittelindustrie oder so. Alle konkreten, unmittelbaren Lösungsvorschläge sind Aufgabe des Individuums. Bei Carlson sollst du dann kein Soja mehr essen und deine Hoden mit Rotlicht behandeln. Bei Jones sollst du seine Brainforce-Tabletten kaufen, das heißt Entgiftung über Konsumverhalten. Aber dahinter steht immer dieser Schatten von eine Kabale von XYZ hat dir das angetan. Das heißt, sie sind auf keinen Fall unpolitisch. Carlson ist manchmal auch ein bisschen creepy. Er hat so eine recht verstörende, schrille Lache, aber er ist im Vergleich zu Alex Jones wesentlich weniger aufgeregt. Er trägt einen ordentlichen Anzug, er guckt ganz ernst in die Kamera und stellt so leitende Fragen, wie wir das schon von den Q-Drops auch kennen, um etwas Unheilvolles zu suggerieren. Und damit ist er in gewisser Weise gefährlicher als Jones, denn er hatte es, bevor er gefeuert wurde, nicht nur auf die abendlichen Bildschirme von 3 bis 4 Millionen amerikanischen Haushalten geschafft, sondern auch mehrfach ins russische Staatsfernsehen, wo Ausschnitte aus seiner Show mit russischen Untertiteln wohlwollend gezeigt wurden. Unter anderem, weil er seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine regelmäßig Standpunkte des Kremls wiederholt.
Ja, dieser Spruch mit den harten Männern und den harten Zeiten und so, kommt der dann ursprünglich auch von Carlson?
Nein, also ursprünglich kommt das von einem Roman, Those Who Remain von G. Michael Hopf. Das ist Teil von der Serie The New World und in dieser Serie sind unter anderem Nordamerika und Europa zusammengebrochen und die Überlebenden müssen rücksichtslos um ihr Überleben kämpfen. In diesem speziellen Teil der Serie geht es dann unter anderem darum, dass sie um einen Teil von Idaho kämpfen und in der Szene, wo dieses Zitat auftaucht, wird dieser Satz laut des QAnon Anonymous Podcast dazu verwendet, jemanden dazu zu ermutigen, einen Sozialisten zu exekutieren. Die Leute von diesem Podcast, die bezeichneten das quasi als so ein White Supremacist Meme. Der Autor Hopf selber ist zwar nicht so offen rassistisch unterwegs, aber er vergleicht in Posts und Interviews die amerikanische Linke mit Brown Shirts, also mit den Braunhemden, den Nazis im Dritten Reich, und gleichzeitig mit Bolschewisten. An anderer Stelle sagt er, sie sind sozialistische, identitätspolitische, anti-amerikanische Faschisten, sie sind wie eine Krankheit, die die Regierung, die Industrie, Hollywood und Popkultur infiziert haben. Er findet natürlich Trump ziemlich geil und sagt, Trump ist ein Enigma. Er zweifelt natürlich die Wahlergebnisse von 2020 an und er vergleicht ganz offen die heutige Zeit mit den 1850ern. Und wenn man bedenkt, dass der amerikanische Bürgerkrieg ja 1861 angefangen hat, dann wird ziemlich schnell klar, dass er ein ums andere Mal vor einem neuen Bürgerkrieg warnt, aber ihn gleichzeitig selber herbeiredet. Also die Schuld für einen neuen Bürgerkrieg, die gibt er übrigens fast ausschließlich den Linken. Und das macht er auch nicht erst in diesem Jahrzehnt, sondern auch schon 2015, wo er auf Facebook einen Weckruf geschrieben hat und wo er gesagt hat, diese linken Demonstrationen bei den Colleges und so, die damals sehr oft in der Presse waren, die beschreibt er ebenfalls als Brown Shirts, als Fascho-Bolschewisten, als Tyrannen. Und die sind laut Hopf auch nur Lemminge und dahinter stehen die Bigger Players, die er aber nicht weiter benennt. Und er sagt als Armeeveteran, dafür haben wir nicht gekämpft und die Linken benutzen dieselben Taktiken wie unsere Feinde damals auf dem Schlachtfeld. Das heißt, Er setzt die amerikanische Linke mit ausländischen Feinden gleich und ruft dann zum Kampf gegen sie auf. Denn alle Soldaten haben ja den Schwur geleistet, die Verfassung gegen Feinde von außen und von innen zu verteidigen. Und er macht das in einer ganz perfiden Art, die uns noch häufiger über den Weg laufen wird. Denn er sagt, hey, ich rufe natürlich nicht zur Gewalt auf, aber wenn diese Leute Erfolg haben und uns unterjochen, dann sind wir gezwungen, aktiv zu werden. Und das wird hässlich werden, wie in allen Bürgerkriegen. Das heißt, er ruft die Leute zum Kampf auf, zum Bürgerkrieg, aber die Verantwortung dafür, die schiebt er von sich weg. Entweder ist das nur Notwehr und die bösen Linken haben ihn dazu gezwungen, oder es ist Schicksal und nicht abzuwenden und er ist quasi nur Spielball der Geschichte. Hopf sagt selber, dass er die Idee für diesen Spruch mit den harten Männern und so von der Generationentheorie von Strauss und Ho übernommen hat. Die haben unter anderem das Buch The Fourth Turning geschrieben und darin beschreiben sie eben diese zyklische Idee des Aufstiegs und Verfalls von Zivilisationen. Und Hopf hat daraus quasi einen knackigen Spruch gemacht. Das heißt, Hopf selber ist sicherlich nicht so einflussreich, aber sein Zitat und die damit verbundene Ideologie, das ist überall.
Dieses zyklische Aufstieg und Fall der Zivilisation, das kennen wir ja auch schon von Steve Bannon, der ebenfalls einen Bürgerkrieg oder einen Zerfall der Gesellschaft herbeiführen will mit seiner epistemologischen Kriegsführung. Also mit dem den Diskurs mit Scheiße fluten, wie er es so ausdrückt. Gibt es zwischen den beiden denn eine Verbindung?
Bannon findet das Zitat sehr geil und hat es etliche Male in seinem Podcast fallen gelassen. Und Bannon sagt ja auch selber, dass er diese Idee von diesem Zyklischen sowohl aus The Fourth Turning übernommen hat, als auch von Julius Evola, so ein italienischer Mussolini-Anhänger, Autor und selbsterklärter Superfaschist. Aber diese zyklische Sichtweise von Strauss und Ho, die teilen durchaus nicht alle Historiker. Brad Devereaux zum Beispiel ist ein Historiker, der nicht nur aufzeigt, dass diese Theorie von den harten Männern und so nicht so viel mit historischen Fakten zu tun hat, sondern eher ein populäres Trugbild ist oder eine Kinderversion von Geschichte, die übrigens schon sehr lange durch unser Geschichtsverständnis spukt. Er zitiert unter anderem Julius Caesar, der bei den gallischen Kriegen schon sagt, also diese Gruppe, ja, diese Wilden, die sind die stärksten, weil sie am weitesten von Kultur und Zivilisation entfernt sind. Also den Dingen, die den Geist verweiblichen. Und Devereaux sagt ganz klar, dass es auch damals schon nicht um starke Menschen generell ging, sondern immer nur um starke Männer. Weil dieses gesamte intellektuelle Konstrukt tief in den Ängsten um den Niedergang der Maskulinität verwurzelt ist. Und das schon bei Caesar vor mehr als 2000 Jahren. Das heißt, Geschichte selber kann sich natürlich in einzelnen Teilen wiederholen oder auch reimen, wie manche sagen, aber sie ist nicht automatisch dieser Zyklus. Sie ist nicht schicksalhaft, sondern immer noch für Menschen gemacht. Das Einzige, was sich hier ziemlich zuverlässig zu wiederholen scheint, sind irgendwelche Typen, die alle auf dieselbe Idee kommen und sich dann auf die Schulter dafür klopfen, eine ganz tiefe und bedeutsame Einsicht zu haben. Aber hier erfindet, wie schon bei anderen Narrativen, niemand das Rad neu, sondern sie schreiben nur voneinander ab, ob nun bewusst oder unbewusst. Im 19. Jahrhundert wurde dann laut Devereaux diese Idee des Verweichlichens durch Dekadenz nochmal rassistisch umgedeutet. Das heißt, die Männer werden schwach und die Gesellschaft geht zugrunde durch die sogenannte Rassenvermischung. Und dann sind wir auch ganz schnell wieder bei Tucker Carlson und bei dem von ihm so geliebten Austauschnarrativ angekommen.
Ja, was denkst du, von wem hat Tucker Carlson diesen Spruch dann geklaut bzw. übernommen?
Also es gab auch schon in seiner Show bei Fox News immer wieder Segmente, die er ganz klar von den Chan-Boards gezogen hat und die dann für sein Publikum aufpoliert wurden. Dasselbe ist hier auch passiert, da bin ich mir ziemlich sicher. Dieser Spruch ist ja von dem Buch von Hopf dann ein populäres Meme geworden, was in der ganzen Manosphäre rumgeistert, über die wir in der nächsten Folge sprechen. Aber auch bei so Motivationsgurus, also nach dem Motto, wenn es dir gerade scheiße geht und du eine harte Zeit durchmachst, dann gib nicht auf, denn nur durch die harten Zeiten wirst du stark. Und es wird natürlich massiv in frauenfeindlichen und queerfeindlichen Kontexten verbreitet, weil dort Leute, genauso wie schon Caesar, Angst haben vor der Verweiblichung, die automatisch als schwach gilt und dann die Zivilisation zu Fall bringt. Das heißt, das sind nicht notwendigerweise Leute, die historisch interessiert sind, sondern sie wollen mit ihrer Analyse etwas über die heutige Zeit aussagen, beziehungsweise die Zukunft vorhersagen. Und diese Angst vor dem Fall vom eigenen Imperium, das ist sicherlich auch schon immer in Europa ein Problem gewesen, aber es hat gleichzeitig auch etwas genuin Amerikanisches. Also während der Besiedlung der USA durch die Europäer gab es die sogenannte Frontier, also die Grenze zwischen Wildnis und Zivilisation. Und das ist natürlich alles mehr Ideologie als wirkliche Geschichte. Denn natürlich gab es dort vorher auch schon Leute und Zivilisationen und Kultur und Technik und so, die dann oftmals mit entfesselter Gewalt plattgemacht wurden. Das heißt, was in dieser Ideologie Wildnis genannt wird, das ist natürlich dann eine rassistische Perspektive. Neben der Frontier gibt es auch die Idee des pastoralen Ideals, das quasi direkt hinter der Frontier liegt. Also schon ein befriedeter Zustand, aber immer noch sehr nah an der Natur. Sehr ländlich, nicht so verstädtet, noch nicht zu zivilisiert, noch nicht dekadent und verformt und entartet, wie die Nazis es zum Beispiel nennen würden. Es gibt zum Beispiel einen sehr berühmten und noch sehr einflussreichen fünfteiligen Gemäldezyklus von Thomas Cole aus der Malergruppe Hudson River School von 1836 namens Der Weg des Imperiums. Und darin sieht man nicht die Frontier selber, sondern als erstes die Wildnis, dann das pastorale Ideal, das Imperium, den Fall oder die Zerstörung des Imperiums und die darauf folgenden Ruinen. Und in jedem Bild ist immer das nächste schon angedeutet. Das heißt, in der Wildnis sehen wir schon Menschen, im pastoralen Bild sehen wir schon Gebäude mit Säulen, die dann im nächsten Bild sehr präsent sind und so weiter. Und im letzten Bild überwuchert wieder die Natur die Ruinen, sodass man quasi wieder beim ersten Bild anfangen kann. Das heißt, es hat etwas Kreisförmiges, etwas Zyklisches. Und ich mache hier diese Verbindung, weil in diesem Meme von den harten Männern und so ganz oft zwei dieser fünf Bilder von Cole auftauchen, nämlich das dritte und vierte Bild, also die Vollendung des Reichs wird verbunden mit den harten Männern, die gute Zeiten schaffen und dann die Zerstörung als letzten Schritt, wo schwache Männer harte Zeiten schaffen. Und Cole selber hat die Ausstellung auch unter anderem mit Flyern beworben, auf denen stand, dass die Geschichte der Menschheit sich immer wiederholt, dass es immer diesen Aufstieg und dann den Fall gibt und dass quasi das Buch der Geschichte mit ihren unermesslich vielen Bänden doch nur eine Seite hat. Und das ist Schicksal, da gibt es nichts zu verhandeln oder zu diskutieren. Das war schon immer so und wird auch immer so sein. Es ist ewig und damit ist es unabänderliche Natur.
Und sehen wir die Frontier, also die Grenze zwischen Wildnis und Zivilisation, auch auf den von dir beschriebenen Bildern?
Die Frontier selber liegt bei Cole zwischen dem ersten und dem zweiten Bild. Das heißt, wir sehen nur das pastorale Ideal als Ergebnis der Frontier. Aber die Frontier selber wird nicht wirklich gezeigt, denn sie ist eine Art Grenzbereich. Es ist eine sogenannte Liminalität, also ein Schwellenzustand, in der normalerweise Leute sind, die irgendeine Form von Übergangsritual durchlaufen. Also zum Beispiel gesellschaftliche Rituale zwischen Kindsein und Erwachsensein und so weiter. Die Frontier ist liminal in zweierlei Hinsicht, weil sie einerseits die Transformation der Landschaft beinhaltet, also das Bändigen der wilden Natur, das Ordnen der Dinge, das Zivilisieren des Körpers, der Nation. Und weil gleichzeitig auch die Körper der Jungen durch das Erlebnis der Frontier hindurch müssen, um zu Männern zu werden. Und im Gegensatz zum pastoralen Ideal ist die Frontier voller Gefahren und voller Gewalt. Aber es braucht in dieser Ideologie die Gewalterfahrung, diese Liminalität, das Überschreiten der eigenen Grenzen und der Grenzen anderer. Denn ohne all das können Männer nicht erwachsen werden, nicht zu starken Männern werden. Und ohne starke Männer ist unsere Zivilisation dem Untergang geweiht. Das heißt, um zur Zivilisation zu kommen, braucht es ein temporäres, unzivilisiertes Stadium, in der die eigene Transformation nur möglich ist durch die Transgression gegen andere. Also bei der Frontier die Vernichtung, das heißt der Genozid der indigenen Bevölkerung. Und diese Grenzerfahrung an der Frontier war lange Zeit so essentiell für das amerikanische Selbstverständnis, für das Selbstbild des weißen Mannes, dass zu dem Zeitpunkt, als die weiße Besiedlung das andere Ende des Kontinents erreicht hatte und es damit keine Frontier in dem Sinne mehr gab, dass also dann zum Beispiel der Historiker Frederick Turner in seiner Frontierthese darüber nachdenkt, wie man neue Frontiers finden kann. Weil für ihn und für viele andere eine amerikanische Gesellschaft ohne dieses Ritual der Frontier gar nicht vorstellbar ist. Und all das findet sich wieder in End of Men von Tucker Carlson, beziehungsweise in den Memes, die ihn inspiriert haben dürften.
Okay, das heißt, wir haben hier eine Mischung zwischen Austauschnarrativ, dieser Idee von der weißen Zivilisation, und darin verwickelt ist diese Idee der Männlichkeit, des Mannwerdens durch Gewalt in der Frontier, also der Grenze zwischen Zivilisation und Wildnis. Das Problem dabei scheint zu sein, was wir in der zweiten Staffel zum Beispiel schon beim Ende der Welt und den Heiligen Kriegern gesehen haben. Die können ja laut Umberto Ecos neuntem Merkmal des Urfaschismus nur über die kriegerische Apokalypse ihre Identität überhaupt aufrechterhalten und deshalb auch gar nicht zum goldenen Zeitalter gelangen. Denn dafür müssen sie diese Gewalt aufgeben, die aber der Kern ihrer Identität ist. Und in diesem Zyklus von Thomas Cole ist es kriegerisch ja nur ein Übergang zu einem friedlicheren Stadium. Aber es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass die Leute, die das wirklich glauben, sich damit zufrieden geben, oder?
Nö, natürlich nicht. Also dieses Kriegerische verstetigt sich oft, so wie Echo das beschreibt, eben weil die eigene Identitätsfindung nur über Gewalt, also nur über eine Art permanenten Krieg stattfinden kann. Und diese Gewalt braucht natürlich immer auch einen Außen, das es dann zu bekämpfen gilt. Das heißt, wenn man eine äußere Gruppe vernichtet hat, dann hört man nicht auf, sondern sucht sich die nächste. Und wenn die Gesellschaft partout nicht zusammenbrechen will, obwohl man es ja nun schon mehrfach vorhergesagt hat, dann muss man entweder durch Akzelerationismus nachhelfen oder man bereitet sich schon mal drauf vor. Das heißt, man preppt. Also die Bücher von Hopf zum Beispiel, die sind streng genommen alles so Prepper-Fantasien. Und in einigen Kommentaren und Rezensionen sind auch Prepper unterwegs und Leute benutzen dort spezifisches Prepper-Vokabular und so. Aber das ist ja erstmal alles nur Gelaber, also bei Hopf und bei Carlsen und Bennett und so, das ist Karneval. Es gibt aber natürlich auch Leute, die das dann ernsthafter durchziehen, das heißt in real life. Also nur mal ein Beispiel, die Zeitung The Guardian berichtet zum Beispiel von dem Unternehmer Charles Haywood. Der hat unter anderem Verbindungen zu anderen rechtsextremen Gruppen, also zum Beispiel zum Claremont-Institut, die ziemlich aggressiv die Idee eines roten Cäsars pushen, also der Abschaffung der Demokratie unter einem republikanischen Diktatoren. Und dieser Haywood, der hat eine Organisation gegründet namens Society for American Civic Renewal oder SACR, also die Gesellschaft für die amerikanische bürgerliche Erneuerung. Das ist eine reine Männergruppe, was in meiner Erfahrung fast immer schon mal ein ganz schlechtes Zeichen ist. Und die haben eine Art Burschenschaften oder auch Logenstruktur aufgebaut. Und Haywood selber sieht sich als eine Art zukünftiger Warlord, also so ein Kriegsherr, wenn die USA dann halt zusammenbrechen. Und das ist nicht nur Show, sondern der baut schon an seiner Festung, quasi für den Ernstfall. Drei von den vier Logen, welche von Kritikern unter anderem als Führerbunker im mittleren Westen bezeichnet wurden, sind im nordwestlichen Bundesstaat Idaho. Und auf der Webseite sagen sie explizit, dass sie den frontiererobernden Geist Amerikas wieder aufbauen wollen. Das heißt, sie sehen sich mit einer Art Wildnis konfrontiert, mit einem Gift, wie sie sagen. Und dieses Land kann in der Logik der Frontier nur mit Gewalt zivilisiert und geheilt werden.
Idaho kam ja schon bei Hopf vor, aber warum ist dieser Bundesstaat so relevant?
Neonazis, weiße Separatisten und White Supremacists, also Leute, die an eine weiße Vorherrschaft glauben, die wollen ja oft einen weißen Ethnostaat gründen. Es gibt da verschiedene Vorschläge, wo man das macht. Zum Beispiel beschreibt Kathleen Belew in ihrem Buch Bring the War Home, wie David Duke vom Ku Klux Klan die USA vierteilen wollte. Das heißt, die alten Südstaaten sind dann das neue Afrika für die schwarze Bevölkerung. Jüdische Menschen sind im neuen Israel an der Ostküste. Lateinamerikanische Leute bekommen den Südwesten und die Weißen bekommen dann den Rest als weiße Bastion, also als Bollwerk gegen die sogenannte Rassenvermischung. Daraus ist dann bei der White Power Bewegung in den 70ern und 80ern das Northwest Territorial Imperative geworden, wobei man meistens eher Northwest Imperative oder Northwest Front sagt. Es gibt verschiedene Grenzziehungen, aber meistens sind es die Bundesstaaten Washington und Oregon an der Küste, Montana, teilweise auch Wyoming nach Osten und eben Idaho in der Mitte. Und viele Einzelpersonen, aber auch Gruppen sind seitdem immer wieder in diese Ecke gezogen, haben sich dort zusammengetan, paramilitärische Camps durchgezogen und so weiter. Das heißt, diese Gegend ist für diese Bewegung sehr aufgeladen und sehr wichtig.
Okay, und auf demselben Territorium baut jetzt Haywood und seine SACR seine Logen, also deren Organisationseinheiten auf.
Und Haywood ist natürlich auch nicht der Erste, der die Nordwestfront wieder aufleben lassen will. Also zum Beispiel die Idee vom American Redoubt, also der amerikanischen Festung, die wurde 2011 von James Rawls populär gemacht. Und das Gebiet ist fast das gleiche wie die Nordwestfront, minus dem Küstenstreifen. Wahrscheinlich, weil sie einfach keinen Bock haben auf so eher linke Städte wie Seattle oder Portland. Und Rawls ist natürlich genauso wie Hopf, Ex-Militär, Prepper, Autor von so Prepper-Romanen und glaubt auch an diesen baldigen Zusammenbruch. Rawls selber legt den Fokus nicht so sehr auf Rassentrennung, sondern eher auf eine Hochburg von christlichen Patrioten, wobei Bradley Onishi in seinem sehr empfehlenswerten Buch Preparing for War ziemlich klar aufzeigt, dass hier Weißsein auf jeden Fall auch eine große Rolle spielt. Aber nicht alle versuchen, so gemäßigt rüberzukommen wie Rawls. Also ein ehemaliger republikanischer Abgeordneter, der inzwischen Pastor geworden ist, der hat halt wirklich von einem Gottesstaat und von einer heiligen Armee gesprochen. Und der hat mal ganz nebenbei auch bei der Reawaken-Tour von der Staffel 2 so Leute getauft, als diese Reawaken-Tour bei ihm in der Nähe aufgetreten ist. Und für den seiner Meinung nach unvermeidlichen Konflikt hat er folgende Regeln entworfen. Also wenn es dann halt zu diesem Krieg kommt, wenn Leute sich ergeben wollen, dann nur unter den Bedingungen von Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit. Das heißt für ihn, erstens stoppt alle Abtreibungen, zweitens keine gleichgeschlechtliche Ehe, drittens kein Götzendienst oder Okkultismus, viertens kein Kommunismus und fünftens müssen sich alle an biblisches Recht halten. Und wenn sie es nicht ergeben, tötet alle Männer.
Ja, interessante Reihenfolge. Antifeminismus und Queerfeindlichkeit hatte anscheinend eine höhere Priorität als das Verbot der Teufelsanbetung. Aber gibt es so ein Gemisch aus Preppern, Rassismus, Queerfeindlichkeit und Endzeitideologien auch in Deutschland?
Also Versuche der rechten Landnahme gab es und gibt es seit jeher, ob nun bei Reichsbürgern und deren Gemeinwohldörfern, bei diesen selbsternannten Königen, Kaisern und Kanzlern, über die wir ja auch schon bei der Folge über die Reichsbürger gesprochen haben, aber auch die sogenannten national befreiten Zonen, was ja schon in den 90ern bis in die 2000er hinein immer wieder eine rechte Strategie war. Gerade bei den neueren Ansiedlungsprojekten ist die Idee, Land aufzukaufen, mit dem Ziel, zunächst kleinere und dann immer größere Strukturen zu übernehmen und dann, wie ja auch schon bei den national befreiten Zonen, ihr eigenes Recht durchzusetzen. Da das natürlich verschiedene Gruppen sind, gibt es dort auch immer verschiedene Prioritätensetzungen. Die Anastasia-Bewegung zum Beispiel glaubt ja eine ganze Menge krudes Zeug, also dieses ganze rassistische und antisemitische Zeug mit den Vetrussen und den dunklen Mächten und Biorobotern und so. Oder diese Idee der Telegonie, also dass weiße Frauen mit weißen Sexualpartnern auch schwarze Kinder gebären können, wenn eine Vorfahrin Sex mit einem schwarzen Mann hatte. Das sind alles inhaltliche Aspekte, die nicht notwendigerweise alle AnhängerInnen ansprechen, aber diese Idee, sich aufs Land zurückzuziehen, um dort in kleinen Gemeinschaften eine Art Selbstversorgung aufzubauen, mit der Erwartung, dass bald die Gesellschaft zusammenbricht, das ist für viele Leute gerade aus der Prepper-Szene, aber auch bei Leuten aus der Permakultur oder bei anderen ESOs schon eher interessant. Und wenn Leute denken, dass eine der Gründe des gesellschaftlichen Verfalls die schwachen, verweichlichten Männer sind, dann ist die absolut virulente Queerfeindlichkeit der Anastasia-Bewegung anschlussfähiger, als viele Leute denken. Und was mit Männern, der Manosphäre und ihren Spermasorgen sonst noch so los ist, damit beschäftigen wir uns beim nächsten Mal.
Die Leute werden wach und dann schnappen wir euch. Ganz einfach. Und dann geht ihr vor Gericht für euren Scheiß, den ihr verbreitet habt. Und ihr habt dazu beigetragen, dass die Leute weiter schön schlafen.
Literaturhinweise und weiterführende Links findet ihr in der Beschreibung der Sendung auf freie-radios.net.